Thomas Ebermann, Publizist und Autor, Schorsch Kamerun, Die goldenen Zitronen, Rocco Schamoni, Studio Braun und Frank Spilker, Die Sterne, lasen und besangen im Sommer 2006 den Revolutionär und Aktivisten der Pariser Kommune, Jules Vallès. Ein vergessener Dichter, Bohemien, Literat, Aktivist der Pariser Kommune, gestrenger Feind jeglicher Disziplin, Fantasieuniformträger, zum Tode Verurteilter und Begnadeter. Hommage an Jules Vallès. Viel Spaß beim Zuhören.
Chef?
Wer ist jetzt Regisseur bei uns heute? Eigentlich der Chef, oder?
Eigentlich eigentlich links.
Ja, das will ich doch wohl meinen.
Frage an die Regie, sollen wir anfangen?
Ich weiß nicht. Stage. Kann ich mal kurz die Frage an die Technik zurückgeben?
Technik, alles ready?
Ja, so. Ready. Fangen wir an.
Der Jules Vallès. Jules Vallès ist eigentlich in Frankreich bekannt. Ihr kennt ihn natürlich auch als der erste Bohème-Literat der Weltliteratur. Nicht, dass niemand vor ihm über arme oder verkrachte Künstler geschrieben hätte. Da waren zu seiner Zeit ein paar andere Leute berühmter, zum Beispiel sein großer Widersacher Murger. Murger ist der Librettist von La Bohème und vertrat so einen Standpunkt, dass man in der Zeit, wo man Student ist, erstens arm, zweitens fröhlich und drittens sexuell experimentierfreudig sein sollte, um dann anschließend ins bürgerliche Leben und den Erfolg überzugleiten. Dieser Meinung war Jules Vallès nicht, und er war nicht der Meinung, dass das Beschreiben, das literarische Beschreiben von Gestrauchelten oder von Leuten, die nicht mitmachen können oder nicht mitmachen wollen, irgendwie sozialromantisch verkitscht sein dürfe, also sozusagen der falschen Idee huldigen dürfe, dass es vereinbar sei, furchtbar fröhlich und furchtbar arm zu sein. Geboren ist er 1832. Wie ihr alle wisst, war da Karl X. gerade 2 Jahre abgesiegt und Louis-Philippe 2 Jahre an der Macht. Als er geboren wird, befindet sich also Frankreich in der Zeit der allertiefsten Restauration. Der Enthusiasmus und die Idealisierung der französischen Revolution sind vorbei. 1848, Jules Vallès ist da 16, gibt es in Frankreich die bürgerliche Revolution, was auch dazu führt, dass Louis-Philippe weg ist und der spätere Napoleon III. Ein Eid auf eine demokratische Verfassung schwört. Diesen Eid hat er nicht sehr ernst genommen, sondern 3 Jahre später, also 1851, per Staatsstreich die Demokratie abgeschafft. Bis 1951 ist Jules Vallès, 1851 hat Jules Vallès das Gymnasium abgebrochen, war von zu Hause abgehauen, hatte sich als Jobber durchgeschlagen und war politisch erschüttert, wie wenig Gegenwehr es gegen den Staatsstreich gab. Die bis 1971 anhaltende Diktatur Napoleons des Dritten war nämlich eine ziemlich besondere. Man muss das so krass sagen, er war vielleicht der beliebteste Diktator der Weltgeschichte nach Hitler. Er veranstaltete oft Volksbefragungen. Bei diesen Volksbefragungen bekamen meist die Sozialisten sowas wie 15%, die bürgerlichen Demokraten 20% und der Diktator 65%. In dieser Zeit scheitert Jules Vallès in allen Berufen. Einerseits fliegt er immer raus, weil er zu links ist, andererseits, weil er einfach keine Berufstätigkeit aushält. Das ist die Zeit, wo man ihn mit Fug und Recht Bohème oder Bohemien nennen darf. Er ist Stadtstreicher, Literat und sowas. Manchmal auch Standesbeamter, aber da haut er dann nach einem halben Jahr wieder ab. So um 1865 wird er nach und nach ein bekannter politischer Journalist. Im Figaro werden seine Les Refractaires, aus dem wir nachher ein kleines Stück auch lesen, veröffentlicht. Später gründet er insgesamt 7 Zeitungen. Alle 7 werden spätestens nach einem halben Jahr verboten. Für 4 der 7 Zeitung, die er gegründet hat, geht er in Knast. Dies nennt er den Ort, an dem man die interessantesten Leute überhaupt treffen kann. 1870, Krieg zwischen Napoleon und den Vorläufer Deutschlands, das dann ja Deutschland wird. Napoleon verliert dann ein paar wichtige Schlachten und damit auch das Ansehen bei allen Patrioten. Wird also abgesetzt, Demokratie kommt wieder in Mode, aber diese Demokratie wird von links, von der sozialen Revolution oder der proletarischen Revolution bedrängt. 2 Monate nach Installation dieser Demokratie gibt es einen linksradikalen Putsch. In dieser Zeit ist Jules Vallès der Herausgeber der wahrscheinlich einflussreichsten linksradikalen Zeitschrift zur Zeit der Pariser Kommune. Das Cri du Peuple heißt das Blatt und ist wunderbar. Das mündet also in dieser Pariser Kommune und Jules Vallès, der kommt sogar in den höchsten militärischen Rat dieser Kommune, wird Mitglied der provisorischen Regierung, passt aber überhaupt nicht in das Bild vom Revolutionsführer, wie ihr nachher hören und sehen wird. Zum Ende der Kommune, ich glaube 30.000, 40.000 Tote bedeuten das Ende der Kommune, wird auch er zum Tode verurteilt, was aber nicht ganz so schlimm ist, weil ihm die Flucht gelingt. Durch eine Generalamnestie im Jahre 1879 darf er nach Paris zurück, gründet nochmal 3 Zeitungen, die verboten werden, und stirbt 1875. Ja, dieses Programm ist entstanden, nachdem wir zu viert in Workshops das gesamte Werk Jules Vallès studiert haben. Dann haben sich Frank, Schorsch und Rocco zurückgezogen und komponiert und getextet, was zu diesem anarchistischen Literaten passen könnte, und das kriegt ihr nun heute hier geboten. Das sage ich deswegen, um den Eintrittspreis zu rechtfertigen.
Ja, da ist es. Kannst ein bisschen lauter machen. Es muss burn. Ich könnte mitfallen, Friede. Komplizierter. Und jetzt alle, aber all together now. Ja, das knallt. Danke.
Und ich gehe nicht zur Wahl, auch zur Arbeit gehe ich nicht. Lieber gehe ich kaputt.
Noch lauter.
Und für die Unabhängigkeit nehmt die Mode und die Kunst, schmeißt sie beide auf den Schutt. Ich möchte anders sein, anders sein, anders sein, das will ich sein. Ladies!
Er will ein freies Wesen sein.
Danke, cool gemacht. Nochmal.
Anders sein, anders sein, anders als die meisten anderen sein. Ladies!
Ihr sagt ja und er sagt nein.
Ihr habt's echt drauf.
Die Gesellschaft ist ein Hai. Wer nicht spurt, den frisst sie auf. Zum Glück lebe ich an Land. Ist der Platz, wo ich all mein Geld verliere, denn mir fehlt es an Verstand dafür. Anders sein, anders sein, anders sein, das will ich sein. Ladies!
Er will ein freies Wesen sein.
Coole Freizeitstimme. Sage,
anders sein, anders sein. Anders als die meisten anderen sein, Boys.
Ihr sagt ja und er sagt nein.
Jetzt kommt ein Solo-Teil, den ich tanze. Der Solo-Teil geht ewig, ich hab keinen Bock mehr. Wir singen die Refrain so. Anders sein, anders sein, anders sein, das will ich sein. Ich will ein freies
Wesen sein.
Ja, ja, Wahnsinn.
Tommy, Respekt.
Sauber abgeliefert. Ja, also über die Form könnt ihr übrigens auch jederzeit selbst bestimmen, wenn es irgendwie nicht mehr so, wenn euch das jetzt irgendwie zu, ja, zu offen gestaltet ist oder einfach zu ruhig oder so, müsst ihr einfach ein bisschen an den Regisseur irgendwelche kleine Befehle ausgeben und wir haben dann jederzeit die Möglichkeit hier Einfluss zu nehmen. Man kann also das Licht hell oder dunkler zum Beispiel machen hier auf der Bühne. Also solche Sachen sind jederzeit technisch möglich jetzt.
Ja, man kann auch bestimmte Leute entfernen von der Bühne.
Ja. Entschuldigung, Regi. Ja, wir haben dieses Buch hier vor uns, dieses Buch werden wir heute Abend komplett mit euch durcharbeiten. Dieses Manuskript, das ist Jacques Vintran in den mehreren Abschnitten, wie Thomas schon angekündigt hat. Und also, wir haben dieses Buch, ich habe es tatsächlich auch gelesen, und da bin ich ganz ehrlich, eines der wenigen Bücher ist, was ich wirklich komplett so geschafft habe. Und es zählt ernsthaft zu meinen Lieblingsbüchern. Das ist tatsächlich so und ich möchte nur ganz kurz hier, bevor wir hier weitermachen, wenn es der Regisseur noch erlaubt, kurz noch dieses kleine
Entree.
Das Entree.
Wir üben auch ein bisschen Französisch heute Abend.
Das Entree möchte ich noch ganz kurz, das muss man einfach davor setzen, wenn man diesen doch, also jedenfalls gerade für mich, diesen Wälzer hier vor sich hat. Da hat sich hier die Angst bei mir sofort gelockert. Hier steht, all denen, die in der Schule vor Langeweile umgekommen oder die man in der Familie zum Weinen brachte, die während ihrer Kindheit von ihren Lehrern tyrannisiert oder von ihren Eltern verprügelt wurden, widme ich dieses Buch. Das hat mich derartig überzeugt, dass ich jetzt hier mitmachen durfte. Genau, Frankie.
Ja, genau. Mich kann ja keiner rausschmeißen. Ich kann auch bestimmen, wer wann was sagt, ne? Oder? Weiß nicht, deswegen fange ich das an.
Schön, dass du nachfragst, Chef.
Ich mache irgendwas, okay. Ich lese den ersten Text, der aus diesem Buch stammt, das vor allen Dingen erzählt von seinem Leben und nicht so, das ist kein, finde ich, kein literarisches Engagement, sondern so viel Entsetzen und Beobachten der Welt und ganz unmittelbares Erzählen. Ich fange mal an. Wir stammen vom Lande. Das soll übrigens das Land auch sein auf dem Foto oder eine typische Kleinstadt. Mein Vater ist der Sohn eines Bauern, welcher in seinem Stolz verlangte, sein Sohn soll studieren und Priester werden. Der Junge lernte bei einem Priesterorden Latein und wurde dann aufs Seminar geschickt. Mein zukünftiger Vater ist nicht dabei geblieben. Er wollte studieren auf akademische Ehre. Daher mietete er in einer finsteren Gasse ein Zimmerchen. Am Tage verdiente er sich die Studiengelder mit Nachhilfestunden für 6 Zufrostunde. Abends saß er daheim und liebelte mit der Haustochter, einem Bauernmädchen, meiner zukünftigen Mutter, welches dazumal bei ihrer kranken Tante Pflegerin war. Mit dem Onkel Hochwürden gab es Streit. Der Kirche wurde Ade gesagt. Papa liebte, Mama verstand zu sparen, die beiden heirateten. Ich bin das erste Kind dieser gesegneten Vereinigung. Ich kam in einem alten Holzbett zur Welt, worin sich die Bauernwanzen mit Seminarsflöhen paarten. Mein Vater ist kein Knecht, sondern Studienhelfer. Mit Fieberschauern, die einem durch das Lebensmark rinnen, muss er seine schwarze Kaschmirhose schonen, deren Podex bereits 10 Fissen Stopfwolle verschlungen, 20 Stopfnadeln getötet hat und die trotz allem brüchig, siebig und windelweich bleibt. Er kann sich kaum bücken. Morgen wird er sich kaum zum Gruße verneigen. Wenn er jedoch diesen oder jeden nicht grüßt, er muss nämlich vor Hans und Franz den Hut vom Kopf ziehen, vor dem Schulinspektor, vor dem Studiendirektor und so weiter und so weiter. Wenn er nicht grüßt und seine tiefe Referenz macht, worüber sich sein Hosenpodex natürlich gar nicht freut, so wird er zum Herrn Inspektor gerufen. Und dann heißt es, sich entschuldigen. Freilich nicht wie ein Knecht, oh nein, sondern wie ein Professor. Er wird um die Gewährung von Verzeihung bitten müssen. Man zahlt ihm ja ein Gehalt, dem Papa. Meine Mutter nennt das die Bezüge. Darum wird man ihn bei der geringsten Gelegenheit irgendwohin strafversetzen, auf dass er seine Hose besser stopfen lasse. Man versetzt ihn mitsamt seiner Frau, welche einen solchen Horror vor dem Bauerngesindel hat, und mitsamt seinen Sohn, der diese Bauern noch liebt. Einmal habe ich mich mit dem kleinen Wilter geprügelt. Das ist der Sohn des Ordinarius der Sechster. Himmel, Herrgott nochmal, ist das eine Angelegenheit geworden. Mein Papa und meine Mama wurden vorgeladen. Die Frau des Herrn Inspektors mischte sich in die Verhandlungen, denn es galt Madame Wilter zu beruhigen, welche unter Schreikrämpfen zeterte. So weit sind wir also schon gekommen, dass die Kinder der Studienhelfer die Kinder eines Ordinarius ermorden dürfen. Der kleine Wilter hatte mir Tinte über die Hosen gegossen und Pech in den Nackenausschnitt gesteckt. Ich habe ihn zwar nicht umgebracht, aber ihm einen kräftigen Haken geschlagen. Während er stürzte, schlug er sich eine Beule. Besagte Beule wurde dem Herrn Inspektor vorgeführt. Demzufolge muss der Herr Inspektor die Disziplin aufrechterhalten und die hierarchische Ordnung sichern. Demzufolge wurde ich vorgeladen. Ich musste Monsieur Wilter um Verzeihung bitten. Ich musste Madame Wilter um Verzeihung bitten. Dann musste ich den kleinen Wilter umarmen und küssen. Schließlich wurde ich nach Hause geschickt, wo ich den üblichen Hintern voll als Zulage bekam. Meine Mutter ist eine Heilige, die nicht lacht, die keine Blumen liebt, die ihren Rang halten muss und ihr Glück, ihren Jacques, hütet. Während meiner ganzen Kindheit höre ich Mama predigen, man dürfe Armen nichts geben. Überließe man so einem Lumpenkerl ein Stück Geld, er versöffe es nur. Besser wäre es, das Geld in den Fluss zu werfen. Dann käme es wenigstens nicht in den Sündenpfuhl der Kneipe. Meine Mutter, sie hatte Courage. Mit entschlossener Selbstdisziplin erstickte sie ihre Schwächen. Sie brachte jede menschliche Rührung zum Opfer und drehte jeglicher Sentimentalität den Hals um. Anstatt mich zu küssen, kniff sie mich. Das sollte ihr etwa nicht wehgetan haben? Es brachen ihr sogar die Fingernägel dabei ab. Sie prügelte mich zu meinem Besten, das war's. Ihre Hand zauderte mehr als einmal. Dann strafte sie mit dem Fuß. Mehr als einmal schreckte sie vor dem Gedanken, mit ihrem eigenen, lebenden Fleisch das meine zu verletzen. Dann strafte sie mit einem Knüppel, einem Besenstiel oder sonst was. Ein jedes Ding war willkommen, um sie vor direkter Berührung mit der Haut ihres Kindes, ihres angebeteten Kindes zu bewahren. Ich verstand durchaus den tiefen Sinn der Handlungsweise von Mama. Vor Gott beschuldigte ich mich des Ungehorsams und betete zu meiner Entlastung 2-3 Vaterunser. Leider, leider hatte ich zu wenig Zeit, so dass die Mea Culpa in der Luft hängen blieben.
Yeah, fett, fetter Sound. Du musst auch mal aus deinen Mauern raus, das tut dir gut. Lass dir nicht alles sagen, geh mal segeln, lüfte deine Seele aus. Leg die Brille weg, hör auf dich zu beklagen. Du fühlst dich ferngelenkt von dem System, das für dich denkt. Du nimmst das nicht mehr hin, du sagst irgendwas, du sagst, ich weiß, wer ich bin.
Wehre dich gegen den Staat.
Hör auf meinen Rat und sei gegen den Staat. Nimm die Kollegen und fahr zusammen raus auf Kaffeefahrt. Lernt man sich aus. auch mal kennen. Mach was Verrücktes und gib eine Runde aus. Nackt baden gehen und um die Wette rennen. Du fühlst dich eingeengt von dem System, das für dich. Und du nimmst dir frei für deine Hobbys und die Familie alle.
Wehre dich gegen den Staat.
Hör auf meinen Rat und sei gegen den Staat. Du siehst die Penner dort am Hauptbahnhof.
Ja,
sie leben frei und ihnen kommt keiner doof. Traurig fährst du im Benz an ihnen vorbei. Du würdest alles geben, wärst du nur einmal so frei. Solo-Strecke. Solo.
Ja, Solo.
Das ist ein Solo. Ja, weiter mit dem Solo. Du fühlst dich eingeengt von dem. Vielen Dank.
Ein echter Angriff.
Ja, so war es auch gedacht.
Wahnsinn. Ja, schon aufrüttelnd, ne?
Ich habe in dem Text alles genannt, was mir einfiel, um echt mal was zu machen.
Ja. Da möchte man nicht Staat sein.
Das schwöre ich dir.
Jetzt hier und heute möchte man nicht Staat sein, glaube ich.
Habt ihr hier in der Gegend hier ein Freibad? Ja, da würde ich mal einfach mal hingehen. Dann sehen die da oben schon, was sie davon haben.
Ich glaube, ich und die Leute hier auch haben richtig Bock, was zu machen jetzt.
Ja, es geht darum, da mal die Steine in Bewegung zu setzen, die Stones, die sollen rollen, dass alle was tun.
Also, hey, was ich spüre, nach so einem Song hat man keinen Bock mehr auf Theorie, man will Praxis, verstehst du?
Und das war auf den Punkt. Und das war eine 10, mein Lieber. Auf die Autos von deinem Alten.
Wir haben jetzt einen Text, den wir uns aufteilen wollen. Da geht es auch um Nahrungsaufnahme und wie man das empfinden kann in jungen Jahren. Ich habe eine kleine Anekdote.
Nee, sag ruhig.
Zwischen. Und zwar, ich komme aus einer Familie, wo es nicht so gut lief, sag ich mal. Da war mein Vater war so klassisch an so einen Mittelstandsunternehmer und ich bin da aber nicht richtig reingewachsen. Das hat alles
welcher,
einfach nicht.
Welcher
so
Beruf, ganz kurz, darf man mal reinfragen?
Das ist eine Autofirma. Also eine Kfz-Geschichte. Wir hatten erst Peugeot, Citroën war ganz geil, dann gab's. Also es war jedenfalls eine Autofirma, aber auch LKW, wo man auch mal richtig anpacken. Egal. Jedenfalls mein Vater war so ein Typ. Chef in der Firma und Chef zu Hause auch, so muss man sich das vorstellen. Und es gab also schon, es hatte schon so eine Atmosphäre von, ja, wirklich Angst. Und dazu, weil wir gleich zu diesem Thema hier kommen mit der Nahrungsaufnahme, ich hatte da so eine Geschichte, die ich eigentlich immer sehr gerne mochte, das sind so Dosen gewesen, so Fischdosen in so Tomatensoße, das gab es schon. Ich bin ja eher so ein Typ 60er Jahre mäßig geboren, 70er Jahre habe ich dann Fischdosen gerne gegessen. Und da kannte man die zumindest in Westdeutschland, ich weiß ja nicht, naja.
Du redest dich um Kopf und Kragen, mein Lieber.
Da gab es schon, damals gab es in den 70ern in Westdeutschland, die hier jetzt so lecker auch, diese Dosen. Jedenfalls, das waren so Herings, also was ich wirklich sehr gerne mochte, war Heringsfilet in Tomatensauce. Das gab es in Tomatensauce und es gab es aber auch in so einer gelblichen Senfsoße. Gibt es wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung. Und ich habe aber immer, nee, bitte nur Tomatensauce, und das lief auch soweit ganz gut. Bis zum Zeitpunkt, wo man dann irgendwann das einfach nicht mehr so richtig mochte. Also weil, einfach überfressen oder wie sagt man. Also ich konnte das Zeugs nicht mehr sehen. Das hat aber irgendwie keinen weiter interessiert, weil man hat ja so behauptet, man würde mir was Gutes damit tun, und das würde einfach andauernd dieses Schwarzbrot mit so, mit dieser roten Soße, das schwamm dann alles so, und da war diese Heringsgeschichte drauf. Und ich habe dann, bitte, ich mag's nicht mehr, aber es ging nun mal weiter. Du hast immer gesagt, und deswegen bringen wir dir das extra. Und Fadi hat schon wieder, jedenfalls bekam ich ohne Ende diesen Schrott, diese rote Suppe mit diesem Fisch, und dann irgendwann die Idee gehabt, was nicht so klug war. Man kann ja dann auch versuchen, das rauszutragen und verstecken und wegschmeißen. Ich hatte aber irgendwie einfach so, weil Mama dann irgendwann mal raus und dann ganz schnell so hinter die Bücher tun, das Zeugs. Also irgendwie, ja, bin schon fertig, schmeckt mir wieder. Und das war dann hinter den Büchern und dann aber auch nicht so richtig weitergedacht und das einfach da liegen lassen. Und das ging dann so irgendwie nach, das hat sich so angereichert, Tage, wirklich Wochen lag dieses Zeugs da. Und das trocknet aber nicht irgendwie so ein, und sondern das fängt ernsthaft an zu leben. Und ja, es gab dementsprechend dann, da kommt später noch so ein Text, wo es darum geht, ich könnte mit der Hand durchs Gesicht fahren. Also die Richtung ist dann angewandt worden. Also es war wirklich, dass das Buch, ich weiß noch wie, kennt ihr vielleicht, es gibt diese Bertelmanns Clubbücher, meine Mutter war in diesem Bertelmanns Club, wo immer diese Bücher nach Hause kamen regelmäßig. Und da gab es, das hieß, also einmal gab es natürlich diese Simmel-Geschichten, und dann gab es dieses, Angelique hieß es, glaube ich. Kannst du dich daran erinnern?
Ich kenn's nicht, ich war da nicht direkt in dem Club drin.
Oh, das hatte meine Mutter auch, ja.
Ja? Ja, das waren Angelique, auf jeden Fall, das war in so pinken, sehr Simmel, schrillen stimmt. Farben, so Angelique-Folgen. Das war, glaube ich, so eine Dame, die, weiß ich auch nicht, irgendwie so nicht so höfisch, aber so gesellschaftlich. Wir haben so ganz viele schrille Angelique-Dinger. Und man sah dann schon von der Seite, wie an einen Angelique schon so ein brauner Rand so, weil der Fisch sich von hinten so Angelique so langsam einverleibt. So muss man sich das vorstellen. Es gab jedenfalls dementsprechend Ärger. Ich habe dann tierisch auf die Schnauze gekommen und bin deswegen Zündelkind und später erfolgreicher Punkrocker geworden. Wir versuchen mal hier die
Geschichte. Ich finde, du hast die Geschichte jetzt ein bisschen sehr ausgeschmückt, aber.
Also nächstes Mal nicht so. Ein bisschen zurücknehmen, Entschuldigung.
Also, dass jetzt deine ganze Karriere darauf fußt, hätte ich jetzt, habe ich noch nie gehört vorher.
Wollen wir darüber reden? Nee, also, später. Ich meine, es stimmt natürlich.
Also, letztlich ja.
Ja, ist ja klar. Ich auch, logisch. Also 100%.
Ja. Hast du noch mehr so Dönches?
Das ist kein Dönches.
Komm, wir müssen jetzt mal
weiter. Ja, pass auf, hier steht Schorsch. Die Zwiebel, also aus dem Buch. Die Zwiebel gehört zu den Gewächsen, die ich verabscheue. Jeden Dienstag und jeden Freitag essen wir Gehacktes mit Zwiebeln. 5 Jahre lang aß ich das Gehackte nie, ohne mich zu übergeben. Bereits der Geruch der Zwiebel dreht mir den Magen um. Man muss sich zwingen, schrie meine Mutter. Und dies Erbrechen tust du ja extra, so fügte sie hinzu, wie bei jeder Gelegenheit. Und das war ihr großes Wort. Du tust es extra. Glücklicherweise war sie mutig und führte ihren Kampf gegen meine Abneigung unnachsichtlich, bis ich am Ende von 5 Jahren, als ich in die Tertia kam, Gehacktes mit Zwiebeln essen konnte. Damit hatte sie mir bewiesen, dass man sich zu allem zwingen kann und dass der Wille ein großer Lehrer ist. Seitdem ich Gehacktes mit Zwiebeln ohne Schwierigkeiten essen konnte, machte sie dieses Gericht nicht mehr. Wozu? Es kostet genauso viel wie jedes andere Gericht, außerdem stank es. Es handelt sich lediglich darum, dass Mamas Methode zum Sieg gelangte. Später im Leben, wenn sich mir eine Schwierigkeit entgegenstellte, so pflegte sie zu sagen, Jacques, denk an das Gehackte mit Zwiebeln. 5 Jahre lang hast du es ausgebrochen, am Ende der 5 Jahre hast du es bei dir behalten. Denk daran, Jacques. Ich habe nur zu oft daran gedacht. Schon das Blatt so weggeworfen, war aber noch gar nicht zu Ende der Text. Man merkt, es ist ein bisschen ungeübt. Sehr super so. Ach, scheiße. Mit Porre ging es mir umgekehrt. Den mochte ich gern. Das war wohl schließlich nicht meine Schuld. Genau wie ich die Zwiebel verabscheute, so mochte ich Porre gern. Aber Porre, wenn ich zufällig einen im Mund hatte, Porre wurde mir aus dem Mund noch wie wieder weggerissen.
Warum darf ich denn keinen Porre essen?
So sehr, sehr theatral jetzt.
Hätte ich so gesagt.
Weil du Porre gerne magst. Antwortete die Dame mit dem gesunden Menschenverstand, welche nicht wollte, dass ihr Sohn seine Leidenschaften erlege. Das ist alles wieder... Jacques, du sagst, dass deine Mutter dich zwingt, etwas nicht zu essen, was du gern magst. Du lügst. Du isst Hammelkeule gern, Jacques. Hat deine Mutter dir etwa Hammelkeule vorenthalten? Deine Mutter wird am Sonntag eine Hammelkeule braten. Du wirst deinen Teil davon abbekommen. Am Montag wird Mama die Keule kalt essen. Sie hat dir deinen Teil etwa entzogen. Am Dienstag wird die Hammelkeule mit Zwiebeln erscheinen. Denn Dienstag ist der Tag der heiligen Cibulla. Ist das Zwiebel auch?
Die Schutzpatronin der Zwiebel. Cibulla,
Also Hanna Cibulla, oder?
Oh, der war nicht, ob die Hand schlecht
ist. Ja, das ist Kabarett.
Entschuldigung. Das war wirklich nicht gut. Pardon.
Entschuldigung. Nochmal.
Pardon. Entschuldigung. Das war echt, oh Mann. Oh. Ich lese schon so im Webblog. Und dann, Hanna, dann kam der Witz mit, am Dienstag wirst du gar zwei Portionen statt einer bekommen. Und Mittwoch, Jacques, wer sage mir, wer ist, der sich am Mittwoch für seinen Herzenssohn opfert? Am Donnerstag, sag mir, wer lässt am Donnerstag den ganzen Rest der Hammelkeule seinem eingeborenen Kinde? Wer? Sprich, es ist deine Mama, Jacques, deine Mutter, wie der weiße Pelikan. Dir allein wird die Ehre, Jacques, die Go zu Ende zu bringen. Da, Jacques, amüsier dich mit den Fleischresten am Knochen. Knabbere ihn sauber, den Knochen. Ich hab nichts dagegen. Hörst du, es ist deine Mutter, die dir zuruft. Du mögest aus dem Vollen schöpfen. Du mögest dich gehörig satt essen. Sie will deinen Appetit nicht im geringsten beschränken. Nimm noch ein Stückchen, sagt Jacques. Da ist noch was da. Oder genierst du dich etwa? Selbst der Herrgott ruhte am siebten Tage. Ich esse Gigot seit 8 Tagen. In meinen Magen bläht ein Hammel. Gnade, Erbarmung. Nein, nein, kein Erbarmung und Mitleid. Du magst die Hammelkeule, also wirst du sie auch verzehren. Hast du nicht gesagt, dass du so gern Hammelkeule isst?
Ja, am Montag schon, da habe ich das, ja.
Und am Samstag bist du plötzlich dagegen? Man ließ nichts ungeschehen, um das eintönige Leichenbegängnis dieses Wollträgers von mir zu mass... Oh Gott, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Mach nochmal, du nochmal, Frank.
Achso, am Montag mochte ich den
Hammel. Und am Samstag bist du plötzlich dagegen. Man ließ nichts ungeschehen, um das eintönige Leichenbegängnis dieses Wollträgers von mir zu maskieren. Schließlich bin ich selbst scharf geworden. Ich bähte, ich trampelte, wenn man den Hammelhetzruf Pru-Pru ausstieß.
Pru-Pru?
Okay. Schätze
mal. Respekt vor eurer schauspielerischen Leistung. Das war wirklich
ein gutes Spiel. Vielen Dank.
In diesem Sinn stellt man sich nicht so an und überlässt das Denken den Profis und das Handeln sowieso. Und am besten lässt man alles so, wie es ist. In diesem Sinn begräbt man seinen Stolz. In diesem Sinn strengt man sich an. In diesem Sinn zu arbeiten, zu überlegen, wie man noch mehr raffen kann. Wir können nichts. Wir sind nichts, wir wollen nichts und wir werden nichts in diesem Sinn. In diesem Sinn. In diesem Sinn kennt man seine Rechte und schlägt am besten zuerst zu. Wenn man die Wahl hat, vielleicht ist mal jemand von euch abgestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals oben auf dem Grat wart. Jedenfalls, wenn man einmal unten ist, kommt man nicht so leicht wieder hoch. Das muss man erstmal begreifen, aber spüren tut es jeder Idiot. Wir können nichts, wir sind nichts, wir wollen nichts und wir werden nichts in diesem Sinn. In diesem Sinn. im Sinn mit diesem Ding. Wir haben nichts 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 im Sinn mit diesem Ding. Und wir können nichts. Wir sind nichts. Wir wollen nichts. Wir werden nichts. In diesem Sinn.
Vielen Dank. Schöne Pause, kurze Pause. Bis gleich.
Ja, ihr seid immer noch bei Radio Island live auf Radio Blau und das war gerade eben unser Radio Island Weltuntergangs-Weihnachts-Special. Hommage an Jules Vallès, Thomas Ebermann, Schorsch Cameron, Rocco Schamoni und Frank Spilker lasen aus Werken eines Abtrünnigen. Das komplette Programm der vier Hamburger Kiezgrößen, Hommage an Jules Vallès, könnt ihr euch demnächst auch auf unserer Homepage public-ip.org anhören. Das soll es erstmal für dieses Jahr mit Radio Island gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt nur noch eine wunderschöne Apokalypse.
Und jetzt tschüss, versuchen wir, gut. Ja, vielen Dank.
Euer Danke, Radio Island.
Ich möchte jetzt noch ein Lied singen, und zwar ist es ein Lied über eine sehr unangenehme Umgebung, in der ich als junger Mensch mich aufgehalten habe, was aber auch wiederum nicht gut funktionierte. Das war in die Stadt Kiel. Rocco kommt aus der Gegend und in Kiel...
Also ich bin da geboren.
Kiel, genau, also man kann ungefähr so, die Stadtkarte von Kiel sieht aus wie das Gesicht von diesem Typen. Es ist also ein rohes Gebiet, eine Kraterlandschaft von Hass und Ablehnung. Und in dieser Stadt hat man versucht, eben damals mit so bunten Haaren und kaputten Klamotten, weil man ja der Meinung war, das hat auch ganz gut funktioniert. Jedenfalls ist man da hingegangen und Kiel war wirklich das ungünstigste Gelände.
Für Punks zumindest.
Ja.
Du kannst dich erinnern, dass die haben echt original einen Fahnenmast an einem Punk aufgehängt.
Am Karstadt.
Hochgezogen, der ist einfach gestorben. Und wir mussten in diese Stadt rein, weil wir wohnten in der Gegend dieser Stadt und mussten durch diese Stadt durch, wenn wir nach Hamburg wollten. Es führte keinen Weg an Kiel vorbei. Und das war höllisch. Die Schweine!
Echt? Das ist so ein bisschen so, wie man jetzt gerade so lanciert, dass da in Berlin an dieser einen Schule das irgendwie nicht mehr gut laufen würde. In Neukölln. Man kapiert nicht, dass das ein Beginn oder endgültige Durchsetzung einer Klassengesellschaft ist wiederum, aber egal. Auf jeden Fall, das Lied heißt Die Menschen aus Kiel und ist eigentlich so ein sehr brutal vorgetragenes Stück und auch dazu ist wieder eine punkige Geste nötig. Und zwar werde ich das Stück... aus meiner reinen Verachtung gegenüber dem Kapitalismus mit einem 5-Euro-Schein spielen, damit der kaputt geht beim Spielen. Also weil ich spiele dazu harte Rockgitarre. Moment.
Welche Nummer?
3 oder so.
Wer Kiel nicht kennt, kann einfach Oh Schatz denken.
Wer Kiel nicht kennt, kann Oh Schatz denken.
An Oh Schatz.
Oh Schatz.
Welche Nummer?
Oh Schatz, wo ist das denn?
Bitte,
bei Dresden ist es nicht so
geil. Im lieblichen Umland.
Bitte sag noch mal, welches große deutsche Volkslied aus Oschatz kommt.
Weiß ich nicht.
Wieso, das ist doch Backe, Backe, Kuchen, oder nicht?
Hoppe, Hoppe, Reiter.
Ach genau, ja.
Ich habe mich entschieden, das Ganze mit einem 20-Euro-Schein zu spielen. Der Sport und der Hass wird immer größer.
Hört, hört!
Auf Gesellschaft und Kapital wird mein Hass immer größer. So. Und zwar wirklich Oschatz, ne? Oh, wie spricht man es aus?
Nee, mach mal Kiel.
Oder gibt es hier in der Gegend, also ich meine, ich war letzte Woche mal in Wurzen, aber ist alles ganz gut hergestellt eigentlich. Und dann war ich noch in Grimma, da kann man sagen, da sind ja jetzt diese Flutgelder angekommen. Und das ist so Aufschlag, alles gemeinsam renoviert und da kann man eigentlich auch nicht meckern. Also das passt wiederum nicht. Gut, der Hass und die Verachtung am Marktplatz, der gerade renoviert wird, ist ähnlich. Ich versuch's trotzdem mit Ohrschatz, ne?
Nee, nimm Kiel.
Nimm Kiel.
Kiel, warum?
Kiel ist noch härter, Kiel ist das Schlimmste. Wirklich, ich meine...
Ja, in deiner Erinnerung, aber...
Alle Erinnerungen, der Menschheit, was soll an Kiel rankommen?
Der Punk war tot.
Aber ist ja, Hauptsache die Gitarre ist brutal und hart gespielt.
Ist laut, ne?
Die ist sehr, sehr laut und es soll auch genauso sein, Sportsfreund.
Sag mir bitte eine Nummer.
Nummer 2 oder so, mir ist scheißegal. Ruhe bitte, ihr Schweine. Mach das lauter, du Affe. Nein, Entschuldigung, Kollege ist so Kollegensprache.
Geile Gitarre.
Wir warten. Mach doch mal von vorne, scheißegal. Ich hab meinen Einsatz verpasst, ihr Idioten.
Ich wusste es, du Idiot.
Kann ihr Vollidioten nicht ein bisschen leiser sein? Man schnallt ja gar nichts hier auf der Bühne. Mach mal lauter das Playback, bitte. Nochmal.
Bescheuerten Solo. Ich wusste es gar nicht.
Ich zieh gleich Pause.
Voll kuddelmäßig.
Aber willst du nicht erst das Solo spielen und dann das Stück?
Das ist echt geil kuddelmäßig, das Gefühl. Mama und Mama, fahr mal ab, das Ding, lauter.
Wozu denn noch?
Mama. Ich komm echt richtig so aggressiv schon geworden und irgendwie... Schnauze.
Vorsicht, der Einsatz.
Sie warten in kleinen Kästen, ernähren sich von Resten, die abfallen von der Bourgeoisie. Sie tragen keine Namen, dafür Bilder auf ihren Armen verwechseln, das kann man sie so nie.
Die Menschen aus Kiel, aus Kiel, das sind die Menschen aus Kiel, aus Kiel.
Aus Kiel. Das sind die Menschen aus Kiel.